Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vorwände, um Mission zu meiden. Die Geschichte von Jona zeigt uns, dass es nicht immer einfach ist, Gottes Ruf zu folgen. Jona hatte Angst, Vorurteile und andere Ausreden. Was hindert uns heute daran, Mission zu machen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Ich begrüße alle ganz herzlich, die sich zu unserem Bibelgespräch zugeschaltet haben. Wir wollen heute über das Buch Jona nachdenken und auch schauen, was es uns für unsere Mission zu sagen hat. Mit mir im Gespräch hier sind Helmut Kienreich, Sarah Rathe, Samuel Mattia und Yvonne Seidel. Ich bin Luise Schneeweiß und wir wollen unser Gespräch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns einen Auftrag gegeben. Und trotzdem gibt es manchmal Hindernisse in unserem Leben. Und wir wollen diese Hindernisse so gerne überwinden. Und die biblische Geschichte von Jona führt uns einen Menschen vor Augen, der vielleicht auch ähnlich gestrickt ist wie wir. Und so gib uns, dass wir aus dieser Geschichte auch etwas lernen können und es für alle, die jetzt auch zuhören, erfahrbar wird und sie das auch erleben können. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Heute geht es um Vorwände, um Mission zu meiden. Und meine Frage an euch ist, habt ihr das auch schon erlebt bei euch selber, dass ihr Ausreden hattet oder es gewisse Hindernisse gab für euch, um missionarisch aktiv zu sein?
Also mein größtes Hindernis ist, glaube ich, die Angst. Mhm. Irgendwie so die Angst vor den Menschen. Das ist ja jetzt meistens keine normale Situation. Und was denken die dann von einem? Mhm. Und so diese Angst, so ein bisschen, packe ich das? Mhm. Das ist so für mich mein größtes Hindernis.
Ja. Wie geht's euch damit?
Ist die Frage, ob man das auch Angst nennt, wenn man Angst hat, belächelt zu werden dafür. Mhm. Ja? Das kommt immer darauf an, du hast ja schon gesagt, auf die Situation, ja. Kommt das spontan oder plane ich das, dass ich jetzt hier was über Gott sagen möchte? Und wer hört da alle noch zu? Ja.
Bei mir sind es meistens spontane Situationen, die mich in Unsicherheit bringen. Wenn man in einem Zug sitzt oder mit irgendwas konfrontiert ist, oder oft sind es auch nur kurze Momente, wo man einem fremden Menschen vorbeigeht, wo dann so spontan kommt, jetzt sollst du was sagen, und dann verlässt einen schnell der Mut. Also wir sind hier in Bonhoeffen, ich habe mit der Schülerschaft, bin ich oft im direkten Gespräch, und ich habe so den Eindruck, dass unser erster Missionsauftrag hier in Bonhoeffen ja tatsächlich an den Schülern ist. Und weil die Situationen da draußen nicht so oft vorkommen, fällt es mir dann oft schwer, das richtige Wort zur richtigen Zeit oft zu haben. Und im Nachhinein tut es einem dann leid, dann kommt es einem, das wäre jetzt gut gewesen, und dann ist die Situation oft schon wieder vorbei.
Also mich hemmt es oft so, dass ich was falsch machen könnte und dass ich dadurch vielleicht den Glauben in nicht der richtigen Weise weitergebe. Und dann tue ich es vielleicht unter Umständen gar nicht, weil ich denke, ich jetzt es jetzt falsch sage. Ja. Und so hat jeder von uns vielleicht gewisse Missionshindernisse oder auch vielleicht auch manchmal Ausreden, die wir für uns finden. Das Paradebeispiel so eines Gläubigen haben wir ja in der Bibel im Buch Jona. Und darum soll es auch heute gehen. Wir alle kennen diese Geschichte gut, denke ich. Ich lese nur mal die ersten Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Was macht Jona? Er flieht eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung, soweit er kann, ans andere Ende der Welt. Diese Geschichte hat schon viel vielleicht zum Nachdenken angeregt, aber wir wollen uns mal anschauen, was wissen wir eigentlich über Ninive und die Assyrer damals? Und da können wir einen Text lesen aus Nahum. Nahum Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Nahum 3, Verse 1 bis 4. Sarah, könntest du das vielleicht lesen?
Weh der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. denn da wird man hören, die Geißeln klappen und die Räder rasseln und die Rosse jagen und die Wagen rollen. Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und mit blitzenden Spießen. Da liegen viel Erschlagene und große Haufen Leichname, dass ihrer keine Zahl ist und man über die Leichname fallen muss. Das alles um der großen Hurerei willen der schönen lieben Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Heiden und mit ihrer Zauberei Land und Leute zu Knechten gemacht hat.
Hier wird so das Gericht oder der Untergang Ninives beschrieben. Das ist also Jona ist ja so im 8. Jahrhundert vor Christus und dieser Text ist aus dem 7. Jahrhundert. Ja. Wenn ihr noch an andere Dinge denkt, das Nordreich wird einige Jahrzehnte nach Jona erobert durch die Assyrer. Das Südreich unter Hiskia wird sehr bedroht von den Assyrern. Wenn ihr das so zusammennehmt, was für einen Eindruck habt ihr von den Assyrern? Auch von der Stadt Ninive? Was entnehmt ihr hier der Bibel?
Das sind auf jeden Fall Feinde des Volkes Gottes. Ziemlich schlimme Feinde auch noch.
Also bei allem, was wir jetzt gelesen haben, sie scheinen wirklich sehr grausam gewesen zu sein. Also da gibt es ja auch noch Berichte, was sie Leuten angetan haben, wie gefoltert wurde, wie sie aufgespießt haben und schlimme Berichte von den Nineviten hier. Ja.
Wir kennen ja Gott auch als gnädigen und barmherzigen Gott ganz oft in der Bibel. Aber hier hat Gott schon entschieden, dass er dieses Volk richten wird, weil sie eben mit ihrer Bosheit so weit gegangen sind und wirklich Menschen ganz üble Dinge angetan haben. Und Gott ist so langmütig, aber es hat zum Himmel geschrien.
Ja, und wenn wir an die Geschichte da von Hiskia denken, im 2. Könige 19 und so, ja, es war schon eine reale Bedrohung, die die Assyrer dargestellt haben für Israel. Und die Angst ist sicherlich berechtigt, die Jona hier hat, wenn er sich dort als Prophet, als ein Nordreich-Prophet, da in dieses Gebiet wagen würde. Wie sieht es bei uns aus? Spielt heute auch Angst in unserer Mission eine Rolle? Oder vielleicht für andere, die heutzutage missionieren? Wie seht ihr das?
Mir fallen die vielen Verheißungen ein, fürchte dich nicht. Das kommt ganz oft in der Bibel vor. Das kann uns helfen, die Angst auch zu überwinden. Ich bin sicher, dass bei uns auch Angst eine Rolle spielt. Angst in verschiedenen Hinsichten, nicht vielleicht immer um Leib und Leben, aber auch um unseren Ruf, um die Peinlichkeit, der man sich vielleicht aussetzt. Aber wenn man denkt, ich übergebe alles Gott, ich übergebe jetzt das ganz radikal Gott und er trägt eigentlich die Verantwortung dafür, wie die Botschaft dann auch aufgenommen wird. Aber ich stehe zu Gott und ich trage das weiter.
Bei Noah selbst habe ich hier gar nicht den Eindruck, dass er Angst hat. Ich glaube eher, dass er eher denkt, diese Nineviten haben dieses Gerichtsurteil verdient. Und bei alledem, was sie von denen kannten, wäre es ihm ganz recht gewesen, wenn Gott diese Stadt vernichtet hätte. Und das kommt im späteren Verlauf auch durch. Ja. Also er hat sich ja nicht darüber gefreut, dass die sich bekehren und Gott ihnen gnädig ist. Er wollte sie dann noch immer, hat zugeschaut, wann die Stadt dann wirklich untergeht. Und ich glaube, dass das sein erster Grund war, warum er den Auftrag nicht erfüllen wollte.
Also Angst war vielleicht gar nicht das Primäre. Was denkt ihr? Hat Angst eine Rolle gespielt oder in welchem Ausmaß? Ne? Beim Jona ist ein bisschen auch ein Mysterium. Warum hat er sich jetzt wirklich so verhalten? Ne? Da denken wir bis heute noch drüber nach. Ja, ich habe bei Angst heute auch daran gedacht, wenn jetzt in Ländern missioniert wird, wo der Glaube verboten ist, wo man eigentlich keine Bibel mitführen kann, wo man mit dem Tode bedroht ist, das ist ja nichts, was heute nicht mehr existiert. Ne? Und wenn ich jetzt denke, ich würde ausgesendet werden in eines dieser Länder, sei es jetzt Nordkorea oder vielleicht ein ganz streng muslimisches Land, da ist Angst dann auch wieder ganz real. Aber wie wir schon gesagt haben, auch für uns hier, manchmal reicht es ja bloß, belächelt zu werden, ausgegrenzt zu werden und schon gibt es diese sozialen Ängste, die sich auch sehr real anfühlen können. Also sind wir von Jona vielleicht auch gar nicht so weit entfernt. Du hast schon angefangen damit, Sarah. Habt ihr noch andere Gedanken dazu, wie wir die Angst in der Missionsarbeit überwinden können? Was kann uns dabei helfen, uns nicht zu fürchten, sondern wirklich nach außen zu gehen, über unseren Glauben zu sprechen?
Also ich glaube, das, was mir am meisten hilft, ist ein klarer Ruf von Gott. Den hätte Jona jetzt gehabt, ja. Mhm. Und trotzdem ist er nicht gegangen. Aber es hilft mir, wenn ich weiß, Gott will, dass ich in diese Situation gehe, weil dann weiß ich, er wird mit mir sein. Ja. Und es hat mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, als du das auch gesagt hast. Ich habe vor einiger Zeit miterlebt, wie ein junges Mädchen mit 20 Jahren 2 Jahre in so ein abgeschlossenes Missionsgebiet gegangen ist. Ja, ich habe den Tag vor ihrer Abreise erlebt, wo ihre Mutter noch einmal kam, um sich zu verabschieden. Sie darf nicht sagen, wo sie hingeht. Sie darf dort nicht mit ihrer wahren Identität erkannt werden. Ja? Und niemand weiß, ob sie nach 2 Jahren zurückkommt oder nicht. Dort, wo sie hingeht, ist vor einiger Zeit gerade jemand eben verloren gegangen und nicht mehr aufgetaucht. Und das ist dann schon anders. Da brauche ich diesen klaren Ruf von Gott, dass ich weiß, er will, dass ich dorthin gehe, damit ich das wage mit Gott.
Ja.
Was mich sehr motiviert, doch die Botschaft auch weiterzutragen, das ist, wenn Menschen dann äußern, wie dankbar sie dafür sind, dass sie Gott gefunden haben. Und das ist wirklich sehr, sehr aufbauend. Ja, es geht nicht immer so aus, wenn man die Botschaft weitergibt, aber in solchen Situationen, wo Menschen einfach dann eine Riesenfreude haben, dass sie die Bibel kennengelernt haben, dass sie Gott kennengelernt haben, dann hat man es wirklich so hautnah gespürt, es hat sich gelohnt.
Ja, ja.
Ja, und letztlich sind ja auch wir, auch wenn viele von uns aus der Adventgemeinde stammen und aufgewachsen sind, hat es ja auch Menschen gegeben, die sich geistlich um uns gekümmert haben. Mhm. Und ich denke, wir sind für die auch sehr dankbar.
Das ist ein Vorbild für uns. Ne?
Was wir irgendwie noch gar nicht thematisiert haben, ist Angst. Aber in Bezug zu Gott. Also ich kann Missionen machen, aber Angst haben vor Gott.
Ja. Mhm.
Dass ich vielleicht irgendwas Schlechtes mache, dass wenn ich jetzt Mission mache und ich erreiche niemanden, dass ich dann verloren gehe oder so. Mhm. Und ich denke, was da hilft, ist einfach, sie wirklich die Bibel zur Hand zu nehmen und sein Gottesbild nochmal Revue passieren zu lassen. Wie sieht das eigentlich aus? Oder was sagt Gott eigentlich wirklich über Erlösung? Mhm. Geschieht das durch Mission oder eben nicht?
Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Dankeschön. Mhm. Also auch, man kann auch Angst vor Gott haben. Es wäre dann eine schwierige Motivation, ja, dass ich dann deshalb mich gezwungen fühle, jetzt was weiterzugeben. Ich habe noch an einen Text gedacht aus Apostelgeschichte, ich möchte ihn einfach nur erwähnen, wo Paulus in Korinth ist und wo Gott ihm dann eine Zusicherung macht und sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob nicht manche auch, ja, nicht jeder hat vielleicht diese Zusicherung, dass er keinen Schaden nimmt, wenn er Mission betreibt, aber der Gedanke, da ist ein großes Volk in dieser Stadt. Da gibt es Menschen, für die wird es sich lohnen, dass du das jetzt machst oder dass du von Tür zu Tür gehst oder andere Wege, wie man Menschen erreicht. Das kann einen auch motivieren, weil man einfach weiß, es gibt da Menschen. Ich muss sie nur auch finden oder das Durchhaltevermögen haben, sie zu erreichen.
Ich denke, Paulus hat ja da auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Er war ja auf der Akropolis, hat da mit vielen Gelehrten geredet. Und ich glaube, er stand auch vor der Frage, ja, wie soll ich jetzt auf die Leute hin? Wie soll ich jetzt davor treten? Was soll ich sagen und sowas? Und er schwingt ja dann ganz, er kommt ja dann sehr klug und intelligent mit den Göttern, die da rumstehen und sowas und versucht es ihnen so irgendwie näher zu bringen. Und sie sagen ja dann, oh, wir wollen dich näher hören und so. Und im Korintherbrief schreibt er dann, ja, aber eigentlich nicht so gut. Er hätte einfach nur Christus predigen sollen, egal was sie denken. Das finde ich so spannend, dass selbst dieser Heidenmissionar Paulus, von dem wir so viel haben, dem wir auch so viel verdanken, dass auch der eine Erfahrung in der Mission gemacht hat, wo er sein Denken auch wieder revidieren musste, wo er auch wieder erkennen musste, ja, da habe ich vielleicht auch nicht alles so ganz gut gemacht.
Also kann man sagen, es ist auch so ein Trial and Error sozusagen, auch ein Entwicklungsprozess, ja, dass ich vielleicht etwas auch ausprobiere und merke, wie man besser Menschen erreicht und auch lernen kann. Ja. Und dass wir vielleicht auch nicht die Angst haben müssen, jetzt es gleich perfekt machen zu müssen, sondern Gott uns auch schon gebrauchen kann auf dem Weg. Ja? Und wir wichtige Erfahrungen machen. Ja, vielleicht habt ihr das auch erlebt, dass ihr Angst hattet und dann die Angst überwunden habt und eine schöne Erfahrung doch gemacht habt. Ja? Oder die Menschen besser reagiert haben, als ihr dachtet. Ja, hier wird noch ein anderer möglicher Vorwand ins Spiel gebracht. Den hast du auch schon angedeutet, dass wir vielleicht falsche Sichtweisen haben oder auch ein problematisches Gottesbild. Und du hast gemeint, dass das vielleicht beim Jona sogar noch schwerer gewogen hat als die Angst. Was war denn so vielleicht sein Gottesbild? Habt ihr da Anhaltspunkte aus dem Text, wie Jona vielleicht über Gott gedacht hat, auch jetzt am Anfang der Geschichte schon?
Also ich finde es interessant, dass er einfach denkt, er kann dem entgehen, indem er ganz weit wegflieht. Hier steht, vom Angesicht des Herrn. Mhm. Was denkt er denn da? Ja? Dass er, wenn er geografisch woanders hingeht und dann geht er ja auch noch im Schiff ganz runter, ja, ganz weit weg von der Oberfläche, vom Himmel. Denkt er wirklich, dass er sich da vor Gott verstecken kann?
Es war damals tatsächlich eine verbreitete Vorstellung, dass Götter so regionale Gebiete haben. Ja. Und dass man dann vielleicht in ein anderes Gebiet kommt, wo dann irgendein anderer Gott das Sagen hat. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Jona das so sieht. Er sagt ja auch später, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ja. Aber vielleicht ist das auch erst Teil seines Erkenntnisprozesses, dass ihm das erst so langsam aufgeht, dass der Sturm jetzt deshalb kommt, weil Gott seinen Herrschaftsbereich dort auch hat. Ja. Aber es ist wirklich ein bisschen rätselhaft. Wie erklärt ihr euch das Verhalten Jonas und was für Vorstellungen hat er vielleicht gehabt?
In Kapitel 4 wird es ja noch einmal erörtert. Mhm. Also hier wird berichtet, und das ist schon krass, was da steht, dass er sehr zornig wird und dass es ihm sehr missfiel, die Reaktion Gottes, dass er denen eben gnädig ist. Und eigentlich ist das sehr schade, weil aber was er hier an dieser Stelle nicht begriffen hat, dass wenn wir anderen nicht vergeben können, dann können wir selbst auch keine Vergebung erwarten. Er war einerseits froh, selbst Gottes Kind zu sein. Und was hier an dieser Stelle auch spannend ist, er ist ja Sohn des Amittai. Und Amittai bedeutet Sohn des Wahrhaftigen, könnte man sagen. Und er selbst, Jona, die Bedeutung dessen ist so wie Taube, also er soll den Leuten den Frieden bringen und er findet hier in seine Rolle nicht rein. Er ist sich nicht bewusst, dass er ein Kind Gottes ist einerseits und andererseits noch weniger, dass er eigentlich seinem Auftrag nachgeht, wenn er das tut, was sein Name eigentlich bedeutet. Mhm. Und er ist da im Prozess und hat einfach noch viel zu lernen.
Mhm. Mir kommt auch so vor, er hatte vielleicht schon die Befürchtung, dass Gott es am Ende doch anders machen wird, als der Jona selber es sich vorgestellt hat. Und das ist, glaube ich, auch für uns ein Punkt. Gott kann man nicht einengen. Wenn er wirkt mit seinem Geist an Menschen oder auch an Gruppen oder an Städten oder Völkern, dann macht es Gott, wie er es für richtig befindet. Aber wir haben vielleicht eine Vorstellung und wenn Gott es dann nicht so macht, wie wir gedacht haben, sind wir sauer. Und er war auch sauer. Da sagt er dann auch im Kapitel 4, denn ich weiß, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Und vorher sagt er, ach ja, das ist, was ich sagte, als ich noch in meinem Lande war.
Das heißt, das sagte er damals schon, ja?
Ja, also er hat eine Vorstellung gehabt, wie das jetzt sein müsste und er hat vielleicht schon befürchtet, Gott wird das wieder anders machen und das hat ihn einfach irgendwie genervt. Mhm. Und dazu hat ihm auch die Freude gefehlt, wenn Menschen sich bekehren.
Mhm. Vielleicht hat es ja etwas davor, also ja. Ich wollte nicht.
Nein, bitte ich.
Vielleicht hat es ja etwas damit zu tun, was du vorhin schon angerissen hast, dass Assyrien so brutal war. Und dass Jona das vielleicht auch als feindliches Gebiet angesehen hat und eigentlich den Leuten gar nichts Gutes wünschen wollte. Also so ungefähr stelle ich mir das vor, auch bei den Jüngern, die ja dann auch sehr in ihrem Gebiet waren, sehr für die Juden, wenn jetzt jemand, der nicht Israelit war, da war, da war das auch ein bisschen so, sollen wir da überhaupt hin und so. Und ich kann mir das auch so also gut vorstellen, dass Jonas sich denkt, er weiß, dass der Herr gut ist. Deswegen ist er im Kapitel 2, ist ja so Jonas Psalm, so, da wo er dann sagt, du hast mich verstoßen, aber ich werde wieder schauen, deinen Tempel. Und wo er dann zum Schluss kommt, bei dem Herrn ist die Rettung. Dass er das eben schon weiß Und dass er weiß, Gott wird das führen können. Aber vielleicht hat er so persönlich ein Problem damit.
Ja.
Mit diesen Leuten.
So nach dem Motto, gibt es nicht genug Stellen, wo Gott mich in meinem Land gebraucht. Ja, Nordreich, Israel, da gibt es auch genug Missionsbedarf. Ja, warum muss ich jetzt zu denen gehen? Das ist sehr gut möglich. Wie korrigiert dann Gott jetzt auch schon in Kapitel 1? Ich möchte auch ein bisschen dort noch bleiben. Merkt ihr dort schon, wie Gott so ein bisschen Jonas falsche Vorstellungen beginnt zu korrigieren? Fällt euch da was auf?
Also was mir auffällt, ist, dass es immer weiter bergab geht. Mhm. Also das ist jetzt nicht direkt auf deine Frage, aber in Vers 3, da geht er hinab, steigt in das Schiff. Und dann steigt er, also er geht ja von Juda hinab an die Küste, das ist schon mal bergrunter. Mhm. Dann steht ja, er geht hinab in das Schiff hinab. Also er geht im Schiff selber noch hinab. Mhm. Und später, wenn dann der Wal kommt, ist er im Bauch des Wales.
Ganz
unten. Des Fisches. Der ist ja unter dem Meeresspiegel.
Kannst du noch bergauf gehen danach? Danke, das ist eine wichtige Beobachtung in diesem Text. Ja.
Ich denke, er zeigt es ihm auch durch die Wunder, die er schickt. Also da passieren ja dauernd irgendwelche Wunder. Zuerst kommt einmal der Sturm und dann trifft das Los noch den Jona. Das hätte ja auch jemand anderen treffen können. Dann wird er reingeworfen ins Meer, wobei die Schiffsleute das ja gar nicht wollten. Sie versuchten das sogar zu verhindern. Dann fällt er ins Meer, dann wird er noch gerettet gegen seinen Willen. Dann wird er wieder an Land gespuckt vom Fisch. Und auch in der weiteren Folge des Buches Jona, der liebe Gott macht es einfach immer anders, als er will und als er sich's denkt. Und diese Wunder, denke ich, die erziehen den Jona schon und bringen ihn zum Nachdenken. Und so führt Gott eben auch Jona durch diese ganze Geschichte und kümmert sich eigentlich nicht nur um die Niniviten und um die Schiffsleute, sondern auch um den Jona ganz persönlich und möchte ihm etwas lehren.
Also er sieht da Gottes Souveränität, Gottes Allmacht, dass Gott alles im Griff hat.
Und er gibt ihm eine Gelegenheit, als Prophet zu wirken auf dem Schiff. Mhm. Also er stößt ihn eigentlich in eine missionarische Aktivität, weil auf einmal wird er gefragt und er kann nicht mehr aus.
Er gebraucht ihn sogar dort als Missionar, ja? Ja, obwohl das gar nicht geplant war, werden jetzt Menschen an anderer Stelle gerettet, ja, eigentlich wunderbar. Und was mir auch aufgefallen ist, wie sehr sich diese Heiden um das Leben von Jona bemühen. Mhm. Ist euch das auch aufgefallen? Mhm. Also sie versuchen wirklich alles, sie schmeißen ihn jetzt nicht gleich ins Wasser, sondern Vers 13, sie rudern erstmal und versuchen alles und dann bitten sie Gott um Vergebung, weil sie es auf keinen Fall eigentlich wollen, obwohl sie wissen, dass er schuld ist, ja. Und eigentlich ist das doch auch eine Lektion für den Jona, dass er sehen muss, diese Heiden, die ich eigentlich so hasse, die ich gar nicht beachte, wo ich einfach im Boot mich schnell an die unterste Ecke, weil ich mit denen gar nichts zu tun haben will, die bemühen sich hier so um mein Leben und sind so offen für meinen Gott. Und wie bin ich eigentlich hier denen gegenüber eingestellt? Mhm. Also eigentlich schon ein Beginn einer Lektion gegen Jonas Rassismus, würde man heute sagen, ja, seine Egozentrik. Da beginnt Gott schon an ihm auch zu wirken.
Was ich auch spannend finde, ist, dass im Vers 8, als dann Jona das Los trifft, dann fragen sie ihn, was ist dein Beruf, woher kommst du, welches Land, von welchem Volk und sowas. Und dann sagt er zwar, dass die Volkszugehörigkeit und das Nächste, was er sagt, dass er den Herrn fürchtet. Dann haben die Leute aber gar nicht gefragt. Also sie haben nicht gefragt, welchen Gott betest du an. Aber das sagt er einfach so von sich irgendwie heraus. Vielleicht hat er schon eine gewisse Vorahnung gehabt, dass er denkt, ah, ich glaube, ich weiß, warum das hier alles passiert.
Und sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt, Vers 10. Ja? Also sie kannten seine Geschichte und jetzt sehen sie den Zusammenhang und die Macht Gottes. Also da passiert jetzt einiges. Eigentlich wirklich eine wunderbare Geschichte, die sich allein in Kapitel 1 hier abspielt. Ja, inwiefern hindern uns auch manchmal falsche Gedanken über Mission oder falsches Gottesbild daran, wirklich unser Potenzial als Missionar auszuschöpfen?
Ich glaube, dass es uns manchmal ähnlich geht wie dem Jona, dass wir da draußen stürmt und wir sind wie im Schlummerschlaf. Um uns geschehen so viele Dinge, ein Zeichen nach dem anderen, Naturkatastrophen, was auch immer das ist. Und wir sind oft so in unseren eigenen Reihen und denken uns, ja, Gott ist eh mit uns und uns ist zu wenig bewusst, dass auch wir einen Auftrag haben wie dieser Jona. Und so wie er tief in dem Schiffsbauch schläft, zuallererst werden draußen die schon alle Panik haben und fast erwarten, was ist da los, dass der überhaupt noch schlafen kann. So kann es uns auch passieren, dass es drunter und drüber geht, dass Menschen uns brauchen und uns, wir merken das nicht einmal, weil wir zu sehr in den eigenen Reihen sind und manchmal vielleicht einfach denken, ja, das ist ja von uns ferne, gut, dass es uns noch gut geht.
Ja. Mhm. Die Gefahr besteht wirklich auch in unserem Wohlstand.
Mhm. Ja, und ich finde, das Gottesbild bestimmt auch, wie man diese Stürme interpretiert. Also die Seeleute, die Gott nicht kennen, interpretieren das ja als Strafe. Eigentlich hat ja Gott den Sturm nicht als Strafe geschickt, sondern als den Weg, um ihn wieder zurückzubringen und um ihm zu helfen, seinen Auftrag doch zu erfüllen, weil anders wäre er ja nicht wieder zurückkommen, wenn nicht mit dem Fisch dann. Ja? Und das bestimmt auch unser Gottesbild. Und die Seeleute offensichtlich merken dann doch, dass Gott ein gnädiger Gott ist und lernen viel, was ihr Gottesbild verändert. Aber die Frage ist, wie wir manches interpretieren, was auch in unserem Leben daherkommt, wo Gott uns vielleicht wachrütteln möchte, ja, aus diesem Schlaf. Und manchmal legen wir es ihm schlecht aus, wenn wir kein gutes Bild von ihm haben.
Das stimmt. Das hindert dann auch unsere Vision. Ja?
Mir ist auch noch aufgefallen, jetzt im Notfall, sage ich mal, als Jona im Fischbauch ist, da betet er ja wirklich inbrünstig zu Gott. Mhm. Und ich habe mich das auch für uns gefragt, beten im Notfall oder beten als Gewohnheit, so wie der Prophet Daniel, mit Gott verbunden sein tagsüber.
Aber oft sind es die ganz argen Sachen im Leben, die uns auf die Knie treiben. Mhm. Und ich glaube, manchmal lässt Gott das genau deshalb zu, weil er uns zu dieser engeren Abhängigkeit von ihm bringen möchte. Und er weiß, wenn wir keine Schwierigkeiten von außen haben, dann geht es uns zu gut, ja?
Nur zu wenig. Mhm.
In der Geschichte finde ich auch noch spannend, dass es ja wirklich so ist, dass im Hebräischen der Donner mit Stimme des Herrn zu übersetzen ist. Also er kommt da wirklich mit seiner Stimme, um den Noah hier aufzuwecken. Also es war tatsächlich der Sturm. Aber selbst wenn wir in Stürmen sind, in wirklichen Stürmen wie der Noah, ist es mir schon oft passiert. Also ich sage immer, die Namen sind so ähnlich, ja? Wie Jona.
Das stimmt.
Dann hat mich das oft schon ins Gebet getrieben, wenn es blitzt und donnert zugleich, weil man sich tatsächlich fürchtet von dieser Art der Sturmbegegnung.
Ich habe auch noch gedacht, dass es ein Hindernis sein kann, wenn man zum Beispiel an seiner eigenen Erlösung zweifelt. Also wenn ich nicht wirklich von Gott auch diese Zusicherung habe, angenommen zu sein, dann kann ich auch nicht wirklich mit Kraft und mit Freude was weitergeben. Ja, wenn ich in meiner eigenen Beziehung zu Gott keine Freude habe, sondern eben Angst oder das ist auch ein Hindernis, ja, dass ich wirklich, wenn ich aus dieser Zuversicht lebe und wie schön auch erlebe, wie schön das ist, erlöst zu sein, dann hat mein Zeugnis eine ganz andere Kraft. Mhm. Oder hier auch in der Lektion waren so zwei Missverständnisse erwähnt. Einmal das Missverständnis, dass wir uns eben so von der Welt herum abkapseln, um uns nicht zu verunreinigen, dass wir vergessen, dass Jesus ja auch unter die Menschen gegangen ist, ja, und auch Kontakt gesucht hat, oder das Missverständnis, dass alles von uns abhängt, der ganze Erfolg der Mission. Mhm. Und wir vergessen, dass es ein Zusammenwirken ist mit Gott, ja, der mit uns gemeinsam, der uns gebrauchen möchte, der aber dabei ist.
Da ist dieser Vers so schön, der auch angeführt ist in der Lektion Jesaja 55, 11. Mhm. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Dass wir einfach wirklich den Erfolg Gott überlassen und dass wir nicht denken, es bringt eh nichts. Sondern, ja, wir wissen nicht, was es bringen wird.
Dass wir so Vertrauen haben einfach auch. Ne? Ja, wir sind jetzt ja fast eigentlich bei Kapitel 3, aber ich wollte noch mal auf Kapitel 2 zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt dieses Gebet von Jona da anschauen, in dieser unmöglichen Situation, in einem Fisch, die sich keiner von uns, glaube ich, vorstellen kann oder vorstellen möchte. Habt ihr den Eindruck, dass er dort eine Bekehrung erlebt? Ihr könnt gerne auch Verse da hier aufwerfen. Was merken wir hier aus dem Herzen von Jona, was sich vielleicht auch in ihm gerade tut? Was bewegt ihn dort?
Also ich merke sofort was in Vers 2. Ja? Jona betete zum Herrn, seinem Gott. Mhm. Es ist auf einmal sein Gott geworden. Nicht nur der Gott, der ihm einen Auftrag gibt, den er nicht erfüllen möchte. Er sagt zwar vorher, er dient ihm, aber jetzt ist es seiner. Und dann sagt er in Vers 3, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. So einen Dialog haben wir vorher auch nicht. Wir hören nur, das Wort des Herrn geschieht und er rennt. Aber jetzt wendet er sich an Gott.
Die Kommunikation wird wieder richtig aufgenommen. Ja? Die Beziehung erwärmt sich wieder hier.
Mhm. Also ich finde in Vers 5 sehr interessant, da steht, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Da kommt erstmal so dieses Gefühl, oh, Jona empfindet wirklich diese Linie zwischen beiden, es geht nicht mehr. Und dann sagt er aber, dennoch werde ich wieder hinschauen zu deinem heiligen Tempel. Mhm. Also das ist irgendwie so seine jetzige momentane Situation und seine Hoffnung und Zuversicht, sein Wissen, dass das wieder passieren wird, dass er wieder zu dem heiligen Tempel schaut. Und in dem Psalm, da wird der Tempel ja auch oft benutzt und gerade im Psalm 73, den finde ich auch immer so spannend, wo Asaf so das Leid beklagt und er sagt dann, und als ich hinging in deinen Tempel, da verstand ich dann. Und dann der Rest des Psalms ist dann, ja, ich habe verstanden, warum das ist. Also dieser Tempel-Aspekt, dieses, hat eine große Tragweite, finde ich, wenn das jemand erwähnt.
Ja, und auch die Zuversicht, wenn Gott mich jetzt errettet da in diesem Fisch, dann wird er mich auch weiterhin und erretten. Er hat jetzt nicht Angst, dass Gott ihn jetzt dann noch zu einer Strafe führt oder Ähnlichem, sondern Zuversicht auch.
Ja. Scheint schon da auch eine Bekehrung erlebt zu haben oder einen Neubeginn mit Gott und scheint dem lieben Gott auch etwas versprochen zu haben. Weil es heißt dann auch im Vers 10, ich aber will mit Dank dir opfern, meine Gelübde will ich bezahlen. Was hat der Gott versprochen? Mhm. Vielleicht hat er ihm versprochen, wenn du mich da rausholst, gehe ich wirklich nach Ninive.
Könnte gut sein. Ne?
Weil in Kapitel 3 schließt es dann gleich an. Und so geschah das Wort des Herrn zum anderen Mal zu Jona und sprach, mache dich auf, geh nach Ninive. Und dann heißt es, dann machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive.
Mhm. Ja. Was ja auch noch spannend ist, ist der Unterschied zwischen Jona und den Seeleuten. Er dankt dem lieben Gott bereits für die Rettung, wo er noch gar nicht gerettet war. Die anderen bringen Dankgelübde, nachdem der Sturm vorbei war. Also man sieht einen deutlichen Unterschied hier, wer hier eigentlich Kind Gottes ist. Und der Bekehrungsprozess durch das Gebet wird hier wirklich sichtbar, weil er sich schon aufgehoben fühlt und weil man sieht, dass durch das Gebet eine Veränderung stattgefunden hat und dass er auch im Vorfeld schon für etwas danken kann, was noch gar nicht passiert ist.
Ja, und dann tatsächlich, du möchtest noch was?
Ja, und dann im Vers 10 steht, bei dem Herrn ist Rettung. Zuerst hat er gedacht, er rettet sich selbst, indem er sich ein Schiff holt und ganz weit weg segelt. Ja. Aber jetzt weiß er, egal wo Gott ist und wo er ist, aber bei Gott findet er Rettung. Ja.
Also ein wichtiges persönliches Erlebnis hier im Leben Jonas. Und dann tatsächlich geht er nach Ninive. Ja. Er folgt jetzt dem und fasst mal kurz zusammen in wenigen Sätzen, was passiert in Ninive, welche Reaktion ruft seine Predigt hervor.
Also Jona bleibt am Leben und vom König bis zu den Tieren auf dem Feld wird ein Fasten ausgerufen. Also ich frage mich, wie das geht, ja? Menschen und Vieh in Vers 7, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Wie schafft man das? Also ich weiß nicht wie, aber alle sind sich offensichtlich, also die Tiere nicht, aber die Menschen, ihrer Schuld bewusst und wollen mit Gott ins Reine kommen.
Eigentlich ein völlig unerwartetes Ergebnis, mit dem weder Jona noch der Bibelleser hier rechnet an der Stelle. Das ist einfach verblüffend. Welche Lehren können wir daraus ziehen, für unser Zeugnis geben?
Eigentlich müssen wir nur, du hast das erwähnt, dem treu sein, was Gott uns aufträgt. Und es ihm überlassen, aber auch offen sein für das, was Gott tut.
Also mir ist es schon so gegangen, dass manchmal dort, wo ich dem Evangelium am meisten zugetraut hätte, dass es jemanden erreicht, es überhaupt nicht der Fall war. und jemand, wo ich gedacht habe, diese Person wird nie offen sein für den Glauben, dann auf einmal offen ist. Und dass es eigentlich unmöglich für uns ist, zu wissen, wo etwas wirklich Erfolg haben wird und wo nicht. Mhm. Und hier bei Jona sieht man das, finde ich, ganz deutlich.
Wir wissen nicht genau, was er den Menschen gesagt hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass er seine Geschichte erzählt hat. Und die haben gesehen, dass die Magensäfte dem zugesetzt haben. Und es hat ihm jeder geglaubt. Was es uns auch zeigt, dass es manchmal viel wertvoller ist, unser eigenes Zeugnis zu erzählen, wie herum zu theologisieren, weil nichts stärker ist wie das persönliche Zeugnis. Also das kann einem keiner absprechen. Und wenn das dann noch mit einer Passion erzählt wird, wie das bei Jona der Fall war, dann bekehrt sich das ganze Volk. Und wir erleben das oft, dass Lebensgeschichten eine ganz andere Kraft haben, wie nur das Wort Gottes in der Theorie gepredigt.
Ja, Jona hat also seinen ganz großen Erfolg jetzt erlebt, wie vielleicht noch kein Prophet zuvor. Eine riesengroße Stadt, alle bekehren sich vom Größten bis zum Kleinsten. Er könnte doch jetzt super zufrieden sein. Und jetzt lesen wir Kapitel 4. Vielleicht, Samuel, kannst du mal die Verse 1 bis 3 lesen.
Und es verdroß Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zu dem Herrn und sprach: Ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich erst nach Tarsis geflohen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe.
Ja, macht das Jona-Buch hier so einzigartig. Diese Reaktion, ich werde jetzt nicht danach fragen, was ihn so genervt oder gestört hat, denn wir haben das schon zu Genüge eigentlich auch gesagt und das kommt aus diesem Text hier auch raus. Aber Gottes Antwort letztlich darauf, mit diesem Zwischenspiel noch mit der Pflanze, die wächst und so weiter, finden wir in Versen 10 und 11. Yvonne, vielleicht kannst du die Verse 10 und 11 lesen.
Sehr gern. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh.
Was ist Gottes Lektion, die ja Jona hier am Ende noch übermitteln möchte? Wie könnten wir das in unseren Worten sagen?
Man kann sagen, Gott übernimmt für alle seine Geschöpfe Verantwortung und macht dieses Erlösungsangebot an jeden. Und es zeigt auch den Wert der Menschen.
Auch unsere Feinde haben in Gottes Augen großen Wert. Ja?
So ist es.
Gottes Gnade wird immer größer sein als die schlimmste Sünde. Und an diesem Beispiel wird es deutlich, wenn die so grausam waren und er selbst denen gnädig sein will, dann sagt das was Wunderbares über den lieben Gott aus.
Für mich ist es auch einfach diese Liebe, die er zu den Menschen hat, die er dem Jona weitergeben möchte. Deswegen ruft er ihn dazu. Er hätte doch so, wie er einen Engel kommen lässt, der 185.000 Assyrer in einer Nacht umbringt, so hätte er einen Engel kommen lassen können, der an einem Tag die 120.000 hier bekehrt oder zu ihnen predigt. Aber er möchte so gern, dass der Jona auch so wird, wie er ist. Und er möchte ihm diese Liebe deutlich machen. Ich glaube, das ist die Grundbasis für den Missionsauftrag, ja? Dass wir die Chance bekommen, auch darin gottähnlich zu werden.
Mich erinnert das Kapitel 4 sehr an 1. Mose, wo Gott auch in den Garten Eden kommt und dann sagt, wo bist du, Adam? Mhm. Obwohl er ganz genau weiß, wo Adam ist. Mhm. Und hier, wenn man das Kapitel 4 anguckt, Gott stellt eigentlich nur Fragen. Vers 4, Vers 9 und dann in Vers 10 nochmal und 9. Ja. Mhm. Also Gott stellt nur Fragen. Er will ihn so ein bisschen wie damals Adam und Eva, er will ihn zum Nachdenken. Mhm. Ich sagen, du, überleg mal.
Ja, es ist faszinierend. Gott wirkt nicht nur an den Nineviten, oder an den Schiffsleuten, sondern auch am Missionar selbst. Da habe ich die Frage an euch, habt ihr auch schon erlebt, dass ja, die Mission, das Wirken am Nächsten euren Charakter verändert hat? Wo euch es eigentlich halt darum ging, andere zu lehren oder zum Glauben zu führen?
Also mich hat es schon oft demütig gemacht, wenn ich gemerkt habe, wie die anderen das annehmen, wie sie plötzlich ja, ihr ganzes Leben, obwohl sie es vorher noch nicht so kannten, in Gottes Hand gelegt haben. Und ich, der ich doch schon von klein auf diese Gelegenheit habe, mir manchmal so schwer tut damit.
Ja. So wie die Nineviten jetzt so schnell Gott gehorsam sind und eigentlich ein Tadel sind für Jona fast. Ja.
Ich glaube, was wir immer merken ist, wenn wir andere lehren, dann wird es selber noch so gefestigt, dass wir es nicht mehr verlieren. Also die Bibel zu lesen ist eine Sache, aber aus der Bibel andere zu lehren, das führt dazu, dass wir uns Dinge noch viel besser merken können und es sich einfach noch bei uns viel tiefer eingräbt. Und darin sehe ich ein wunderbares Veränderungspotenzial.
Also bei mir ist es, wenn ich in die Mission gehe, dann ist es, der erste Tag ist immer der größte Kampf. Bis du dann die eine Erfahrung machst, wo du dann merkst, Gott ist da, der wirkt wirklich hier. Und du gehst von dieser Begegnung und bist freudesprudelnd und sagst, boah, von jetzt an, ich werde immer bei Gott sein. Also das kann doch gar nicht besser werden. Also ich finde das immer wieder spannend, wenn du wirklich durchziehst, trotz deinem Hindernis, das du hast, trotz der Angst oder was dich auch immer hindern möge, danach denkst du, es war gut, es war gut. Und es zieht dich irgendwie näher zu Gott.
Ja, ich denke auch, es bringt uns noch mehr in Übereinstimmung mit Gott, so zu fühlen wie er, so zu denken wie er, in diese Richtung einfach auch zu gehen, dieses Drängen zu spüren, das Bedürfnis an der Errettung von Menschen mitzuhelfen und dann auch eben diesen Segen zu erleben für sich selber, die Freude, Bereicherung und das Wachstum.
Das Buch Jona bleibt ja am Ende scheinbar offen. Gott stellt diese Frage, es kommt keine Antwort. Aber ich bin zuversichtlich, dass Jona sehr viel gelernt hat, einfach dadurch, dass wir sein Buch haben. Es gibt kaum ein Buch in der Bibel, wo jemand so ehrlich sich selbst auch in ein schlechtes Licht stellt. Das zeigt sehr viel Demut, die er auch gelernt hat. Dann würde er sonst das alles zugeben, was er da gemacht hat, was ja überaus peinlich eigentlich ist, vor Gott wegzulaufen und alles was, und dann auch noch dieses Gespräch in Kapitel 4. Ja, und das alles hat Jona aber als Prophet preisgegeben, damit wir davon lernen können. Und das zeigt mir, dass Jona doch seinen Weg mit Gott wirklich gegangen ist.
Was das auch bestätigt ist, dass Gott das letzte Wort hat. Jona war jemand, der schnell herausplatzt, der schnell zornig wird, aber die Lektion scheint er verstanden zu haben. Er muss nichts mehr drauf sagen, weil er es anscheinend kapiert hat.
Ja, ich denke, wir können viel aus dieser Geschichte lernen und sind ermutigt, auch unsere persönlichen Hindernisse zu überwinden. Und ich möchte eine Frage auch weitergeben an alle, die jetzt zuhören oder zuschauen. Was habt ihr schon gelernt dabei, wo ihr euch für andere Menschen eingesetzt habt und ihnen Jesus nahegebracht habt? Hat das auch euer Herz verändert und berührt? Ihr könnt gerne solche Erfahrungen auch mit uns teilen. Wir wollen jetzt zum Abschluss noch miteinander beten.
Guter Gott im Himmel, danke, dass wir aus der Jona-Geschichte für uns so viel mitnehmen können. Manchmal sind wir ähnlich widerspenstig wie Jona selbst und wollen uns von dir nicht belehren lassen. Und oft begegnest du uns gleich wie dem Jona, dass du so liebevoll zu uns bist, dass du auf so viele Ideen hast, wie du bei uns andocken willst. Danke, dass du uns nachgehst, aber dass du uns auch gern als Werkzeug für andere Menschen verwenden möchtest. Danke, dass du Mission als etwas verstehst, wo an jedem geholfen werden soll. Uns, wo du uns als Missionare einsetzt, aber der Missionar soll dann auch Wirkung haben, um andere Menschen für dich zu gewinnen, damit viele Menschen für dich gerettet werden können. Mach du uns mutig, hilf du, dass wir sehen, dass wenn du uns rufst, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und danke, dass du uns hilfst, aus dieser Geschichte zu lernen. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen!